Seid ihr bereit? Gestern Abend habe ich zuerst gesagt, drei Dinge, weshalb wir diese Konferenz miteinander durchführen. Wir glauben, dass Gott einen geistlichen Aufbruch schenken möchte. Und wenn ich jetzt noch in Bern leben würde, würde ich sagen, vor allem in Bern und in der Schweiz. Aber seit meine Frau und ich hauptsächlich in Berlin leben, sage ich, Gott möchte einen Aufbruch schenken in der Schweiz, in Deutschland. Ich habe österreichische Freunde gesehen, auch in Österreich, in ganz Europa. Ja, und da können wir schon klatschen, weil wir gleicher Meinung sind. Ich lebe seit 30 Jahren dafür, dass Gott Aufbruch schenkt. Und in diesen 30 Jahren hat sich mein Verständnis von Erweckung verändert. Heute kann ich sagen mit innerer Sicherheit, die Kirche von Jesus Christus braucht Erweckung, damit die Ernte in der Welt Menschen, die nicht bewusst und verbindlich Jesus Christus nachfolgen, die Chance gewinnen, zu sehen, wer Jesus in ihrem Leben sein kann. Ich gehe davon aus, dass die Christenheit nicht die Aufgabe hat, die Kontrolle der Welt zu übernehmen, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube, dass wir als Gemeinde von Jesus Christus, als Volk Gottes, zwei Bilder in uns tragen. Das Bild des Löwen von Juda, die Königsherrschaft, der Ausdruck einer Alternativgesellschaft der Gerechtigkeit, der Liebe und der Kraft Gottes, die unter den Völkern lebt. Auf der anderen Seite haben wir den Auftrag, das Lamm Gottes darzustellen. Lamm Gottes heißt der Umgang mit Niederlagen, Herausforderungen und Schmerzen. Und dabei nie zu vergessen, dass seine Kraft, seine Zusagen, seine Stärke, seine Gegenwart immer größer ist als die größte Herausforderung, die wir in unserem Leben haben können. Gott, Ursle, ist immer größer. Immer größer als unser Versagen, immer größer als unsere Schwachheit, immer größer als die Herausforderungen unseres Lebens. Wenn ich von Erweckung spreche, glaube ich, dass das Volk Gottes erwachen darf für die Zusagen Gottes. Wir sind nicht dazu berufen, zu jammern. Wir sind nicht dazu berufen, uns den Niederlagen des Lebens kraftlos hinzugeben. Wir sind nicht dazu berufen, uns selbst zu bemitleiden. Und wie kann es sein, dass in der westlichen Welt das Selbstmitleid der Kirche größer ist als in den Ländern, wo das Volk Gottes verfolgt wird? Was soll dieser Geist des Selbstmitleids? Er hält uns in der Niederlage fest, aber Gott hat uns einen Geist verheißen und geschenkt, durch den wir, wie das Wort Gottes sagt, bei weitem überwinden. Und so heißt für mich Erweckung unter dem Volk Gottes, ein Volk, das zu überwinden wird in den Herausforderungen des Alltags, dadurch, dass der Geist Gottes mehr und mehr Raum bekommt. Dort, wo Erweckung geschieht, nimmt die Gemeinde von Jesus Christus seinen ganz anderen Platz ein. Da ist das Selbstverständnis vollständig verändert. Erweckung, Aufbruch, Heimsuchung, Erwachen für die Sache Gottes, Vision, Blickgewinn für die Möglichkeiten Gottes. Erweckung geschieht dort, wo die Liebe zu Gott überschwänglich gelebt wird und der Liebe zum Nächsten Raum gegeben wird. Als mich jemand fragte, weshalb hat Gott dich so gesegnet, war meine Antwort sehr schnell und sehr bewusst. Ich habe nach 40 Jahren Christsein herausgefunden, dass ich Jesus wirklich liebe. Und ich habe es herausgefunden, dass er wirklich am ersten Platz meines Lebens steht. Eines der größten Geheimnisse, ihm den ersten Platz zu geben. Und das zweite Geheimnis, das die Kraft Gottes auslöst, ist die Liebe zum Nächsten. Die Liebe zu dem Menschen, der herausgefordert ist in seinem Alltag und vielleicht nicht über die Kraft verfügt, über die ich in diesem Augenblick durch meine Offenheit für ihn verfüge. Erweckung, das wünsche ich mich. Deshalb sind wir hier. Und ich habe gestern gesagt, drei Dinge. Die schauen wir uns an. Drei Dinge, die Erweckung begünstigen. Das Erste, was Erweckung begünstigt, und ich habe das erlebt in meiner persönlichen Erweckung, ist unbändiger Hunger nach Jesus Christus. Oder so wie Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin das Brot des Lebens. Ein Verständnis zu gewinnen dafür, dass wir Jesus essen. Und wenn ich sage Jesus essen, meine ich nicht primär das Bild der Eucharistie, der Kommunion, obwohl wir in unseren Kreisen von diesen Dingen, ein Sakramenten, eine zu kleine Vorstellung haben. In unseren Kreisen verstehen wir oft den Wert der Sakramente nicht. Weshalb? Weil sie an unseren Vorvätern missbräuchlich gebraucht wurden und unsere Vorväter sich distanziert haben. Dadurch haben wir den Zugang zu den Sakramenten verloren, den wir Schritt für Schritt nur zurückgewinnen können. Doch ich spreche nicht davon. Ich spreche von dieser Aussage von Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und dieses bewusste Verzehren der Persönlichkeit und des Wesens Jesu Christi, dieser tiefste Hunger, dass er in mir Gestalt gewinnt, dieses tiefste Verlangen, mein Christsein nicht auf mich zu bauen, sondern auf Christus in mir. Und diese Erfahrung, dass er mehr und mehr zunimmt und dass diese Zunahme seiner Person in mir massivste Auswirkungen auf mein Leben hat. Ich werde darauf zurückkommen. Hunger. Hast du Hunger? Hunger bewirkt für mich etwas weiteres. Hunger bewirkt in mir, dass ich nicht nur ein Gourmet-Esser bin. Wen hungert, der ist auch mit einem Stück Wurst zufrieden. Wer keinen Hunger hat, wartet aufs Entrecôte. Wen hungert, der isst, was er kriegt. Wer nicht hungert, beginnt genau auszuwählen, was er essen möchte. Und dort liegt eines der Probleme, die wir miteinander zum Thema Erweckung haben. Wir möchten Erweckung annehmen, wenn sie so kommt, wie wir sie uns vorstellen. Wir haben theologische Konzepte, und da möchte ich zu Leiterinnen und Leitern unter uns sprechen. Wir haben theologische Konzepte, wir haben theologische Vorstellungen, wir haben Erfahrungen, wir haben eine Biografie, die uns zu einem gewissen Ort gebracht hat. Der Fluch ist, dass diese Biografie, diese Erkenntnis, dieses Sehen uns oftmal verschließen für Erfahrungen und Aufbrüche, die außerhalb unserer Erfahrung und unseres Wissens sind. Und dann haben geistliche Leiter eine ganz massive Unart, nämlich die Unart, dass sie denken, wir müssen alle Menschen schützen, weil die Christen unmündig sind, damit sie nichts Falsches zu hören kriegen. Und dann beginnen wir Menschen zu kontrollieren und der Gemeinde vorzuschreiben, was sie glauben darf und was sie nicht glauben darf. wie sehr widerspricht doch genau das der Handlungsweise von Jesus, der Schritt für Schritt, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Schritt für Schritt die Geistlichkeit seiner Zeit mit seinen Worten und Handlungen herausgefordert hat und ihr theologisches Verständnis durchbrochen hat und sie eigentlich bloßgestellt hat, weil sein Handeln sich nicht an ihren Vorstellungen ausrichtet. Und sollten wir uns nicht überlegen, zum Wohl unserer Völker in Europa, zum Wohl einer Erweckung, zum Wohl eines Aufbruchs, zum Wohl einer Heimsuchung, zum Wohl der Absichten Gottes, nicht nur mit seiner Kirche, sondern den Menschen, die ihm fernstehen, uns zu öffnen und den Rahmen unseres Verständnisses zu umarmen, aber nicht abzuschließen und nicht zu denken, dass unsere Art, Dinge zu sehen, die einzige Art ist. Wir werden am Ende der Tage sehr einsam sein, wenn nur die sprechen können, die unsere Theologie vertreten. Am Ende der Tage wirst du mit dir alleine sein. Und so sehr wir die Erkenntnis, die Gott uns geschenkt hat, in unterschiedlichsten Bewegungen, so sehr wir dieses Geschenk umarmen dürfen, diese Identität haben dürfen. Und ich spreche da für mich als Vineyard. Ich liebe die Identität der Vineyard-Bewegung. Ich liebe diese Freiheit, die wir genießen. Ich liebe Worship. Ich liebe die Offenheit für den Heiligen Geist. Ich liebe es, dass wir keine Titel tragen. Ich liebe es, dass wir schwach sind in Strukturen. Ich liebe das. Ich liebe die Freiherzigkeit, die Wärme. Ich liebe dieses Charmante, dieses Leidenschaftliche, dieses Verschenkende, Großzügige und dieses theologisch Flexible, das immer zentriert ist auf dem Zentrum Christus, aber nicht immer jede Frage beantwortet haben muss. Ich liebe es, sagen zu können, ich weiß es nicht, wie ich diesen Satz liebe. Er befreit mich nicht zu Verantwortungslosigkeit, sondern zu innerer Offenheit für die Person von Jesus Christus. Ich sage ihm, du musst nicht so kommen, wie ich es mir vorstelle, wenn du nur kommst. Aber muss Jesus deshalb so kommen, wie ich es will und mir vorstelle? Nein. Der kommt vielleicht überhaupt nicht Vineyard-mäßig. Und was mache ich dann? Ja, liebe Heiland, es tut mir furchtbar leid. Du hast mir in deinem Wort gewisse Dinge unterwiesen und gezeigt und weil du dich nicht daran hältst, tut es mir leid, du bist hier unerwünscht. Aber du hast immer noch eine Chance, lieber Heiland. Wenn du so kommst, wie ich will, dann bist du herzlich willkommen. Versteht ihr? Und damit mache ich mich nicht lustig über Menschen, die sich schwer tun. Ich möchte damit aber sagen, wenn wir Erweckung wollen, wird er so kommen, wie wir es uns nicht vorstellen. Und er hat das Recht, so zu kommen, wie er kommen möchte. Der Hunger bedeutet, du nimmst auch ein Stück Wurst. Du nimmst das, was du kriegst und nicht das, was du genau möchtest. Und wenn dein Hunger nicht groß genug ist, dann wartest du, bis es dir das serviert wird, was du genau willst. Nur, du könntest dabei verhungern. Und mein Traum ist, dass die Gemeinde Jesu in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich satt wird, satt wird, satt wird. Denn wenn sie satt ist, wird sie anziehen. Und das Sattsein in Christus, dieses Sattsein in Jesus Christus, dieses Elektrisiertsein, wenn wir seinen Namen hören, diese Freisetzung, die durch seinen Geist kommt, die wird Millionen von Menschen anstecken zu einem Leben aus dem Geist. Und diese Millionen in Europa, für die wollen wir leben, für die wollen wir uns öffnen, für die wollen wir alles geben, was wir können, weil wir sagen, und Jesus, du liebst Europa, du liebst diese Millionen von Menschen, die hier aufgewachsen sind, die als Migranten kommen, die irgendwie bei uns gelandet sind, du liebst sie und du willst sie ihnen zu erkennen geben. In Berlin sind wir daran, uns vorzubereiten auf eine riesige Ernte, und in der Vorbereitung auf die Ernte geht es darum, Leiterinnen und Leiter zu multiplizieren. Und hört mal, was mir passiert ist. Da wendet sich ein Leiter einer afrikanischen Gemeinde in Nairobi an mich. Und dieser Leiter sagt, Gemeinde von 3.000, 4.000, Gott hat zu uns gesprochen, Missionare nach Europa zu schicken. Hört noch zu. Und zwar haben wir nicht das Geld, um die zu finanzieren, aber wir haben alles investiert, sie auszubilden, und wir geben die best ausgebildeten Leute in unserer Gemeinde in Nairobi, in Kenia, nach Europa ab. Möchtet ihr ein solches Ehepaar in Berlin haben? Und dann sagt er zu mir, weißt du, in den nächsten Jahrzehnten kommt das Evangelium mit Kraft nach Europa zurück. Und wir möchten nicht dabei sein, wenn dieser Aufbruch sichtbar wird. Und ich denke, Afrika prophezeit über Europa, dass der Geist des Lebens zurückkehrt und die Kirche Jesu Christi bevollmächtigt wird. Ist es nicht gewaltig? Und so haben wir Geld gesammelt, damit wir dieses Ehepaar finanzieren können. Die kommen dieses Jahr nach Berlin. Und ich bin sowas von begeistert, weil ich denke, wir dürfen zu den ersten Empfängern afrikanischer Missionare in Berlin gehören, die uns helfen, Reich Gottes zu leben und Jesus zugänglich zu machen. Eine Zeit bricht an. Haben wir Hunger? Oder haben wir keinen Hunger? Wie nähren wir unseren Hunger? Schaut mal, es gibt eine Art für mich, meinen Hunger zu nähren. Ich esse Jesus täglich. Ich gebe ihm jeden Tag zum Ausdruck, dass er gewünscht ist. Ich sage ihm jeden Tag, inspiriere mich, fülle mich, führe mich, gestalte mich um. Und ich erwarte bei jeder Begegnung, dass Menschen zu mir sagen, irgendwie strahlst du Jesus mehr aus als auch schon. Und wenn ich das höre, dann denke ich, Job accomplished. Es gibt mehr von ihm für mich, durch mich, in die Welt, was er machen möchte. Und je mehr ich diese Erfahrung mache, dass ich ihn verzehre in meinem Innersten, so desto mehr wird mein Hunger, mein Verlangen gestillt, für andere Menschen da zu sein. Und ich beginne ganz natürlich in meinem Alltag für Menschen zu beten und den Geist Gottes einzuladen. Und es ist interessant, überall wo ich bin, bete ich für Menschen und ich erwarte immer, dass Gott kommt. Und dann merke ich, wenn Gottes Gegenwart über diese Menschen kommt, wie ich vor 2-3 Jahren sagte, Christus in mir strahlt so stark ab, dass Menschen geheilt werden. Genauso wie das bei den Aposteln war, als sie durchgehen, hat der Schatten die Menschen geheilt, die Innenwohnung Jesu Christi in ihrem Leben, Jesus in ihnen wurde so groß, so stark, so mächtig, dass die Menschen geheilt und verändert wurden. Hunger nach mehr von ihm, das ist die eine Art, diesen Hunger zu stillen. Mehr von dir, ich verzehre dich, Jesus, gebe dir Raum, ich kontrolliere mich nicht selbst, ich will deinen Willen tun. Mein Gebetsleben hat sich verändert. Mein Gebetsleben hat sich insofern verändert, als dass ich gar nicht mehr primär bete, Herr, ich brauche das und dies und jenes. Mein Gebetsleben hat sich verändert in einen einfachen Satz. Lass mich, Herr, eines, deinen Willen tun. Wisst ihr weshalb? Wenn wir seinen Willen zu tun gedenken, wird uns Gott alles geben, was wir brauchen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, seine Gerechtigkeit, und alles, was du brauchst, wird dir zuteil werden. Wie viel brauchst du? Alles wird dir zuteil werden. Dieses tiefste innere Wissen: Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Ich verkörpere seine Person in dieser Welt. Und nicht nur ich, sondern die Gemeinschaft der Menschen, mit denen ich zusammen bin, macht Jesus zugänglich. Unser Ruf ist es, dieses Evangelium des Reiches Gottes in die Welt hinauszutragen, damit Europa einen neuen Tag geistlichen Lebens erkennen kann. Unser Auftrag ist es, in die Welt zu gehen, um Menschen zu sehen, wie sie gerettet werden. Der zweite Teil meines Hungers ist, ich lasse mich berühren von der Not von Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Male in den letzten Monaten ich bei jemandem gestanden bin, der Jesus nicht kannte, und ich habe nur geweint, weil ich merke, die Not dieses Menschen geht mich etwas an. Und in dem Maße, wie ich mich öffne für die Not des Nächsten, geschieht etwas in mir. Jesus in mir beginnt sich zu erbarmen und löst seine Kraft durch mich, die in diese Welt hineingeht, zu diesem Menschen, der in Not ist. Die zweite Voraussetzung für Erweckung, und da möchte ich ganz besonders diesen 25 Partnern danken, die mit uns in dieser Konferenz stehen. Wir haben diese Partnerschaft aus einem Grund gesucht. Erweckung wird nicht durch eine einzige Gemeinde geschehen. Erweckung kommt zum Volk Gottes. Und wer Erweckung für sich selbst beansprucht, wird es verlieren. Wer Erweckung frei verschenkt, wird sie gewinnen. Ein geistlicher Aufbruch ist nicht nur für eine Kirche und Gemeinde, sondern für das ganze Volk Gottes. Deshalb müssen wir gemeinsam miteinander in diesem Europa Gottes Liebe sichtbar machen. Wir können es uns nicht leisten, Jesus nur für unsere Kirche zu vereinnahmen. Wir können es uns nicht leisten, nur unser Wohl als Kirche zu suchen. Es geht nicht um den Erfolg einzelner Kirchen und Gemeinden. Es geht ausschließlich darum, dass Europa Jesus Christus kennenlernen kann. Und meine Lieben, wo Leiterinnen und Leiter genau das nicht begreifen und in Eifersucht und Vergleichsdenken Gemeinde bauen, werden wir den Geist immer töten. Der Geist lebt dort, wo Großzügigkeit ist, wo wir den Segen für den Nächsten mehr suchen als den Segen für uns selbst. Das soll unser Branding sein. Mehr für die anderen auf unsere Kosten und nicht mehr für mich auf Kosten anderer. Dort, wo dieser Gedanke konsequent gelebt wird, wird Raum geschaffen für Erweckung, ist die Wahrscheinlichkeit für Erweckung viel größer, als wenn wir nur unser eigenes suchen. Und der dritte Punkt, den ich gestern nannte, ist: Erweckung kann dort geschehen, wo wir uns anstecken lassen von Menschen, die etwas erlebt haben, was wir uns wünschen. Und da gehört ein Maß an Demut dazu. Können wir anerkennen, dass es in dieser Welt Menschen gibt, braune, schwarze, weiße, gelbe, grüne, violette, die mehr erlebt haben als wir, und können wir sagen, von dem, was du hast, gib du uns auch. Wir brauchen das, was du hast. Und können wir in dieser Haltung des Wissens, dass wir ergänzungsbedürftig sind, darüber hinwegsehen, woher diese Menschen kommen, aus welchem Hintergrund sie kommen? Können wir es uns leisten zu sagen: Herr, was immer du uns geben willst, wenn du etwas für uns bereit hast, Wir umarmen es von ganzem Herzen. Lassen wir uns anstecken. Oder sind wir so arrogant? Arrogant, dass wir denken, wir hätten bereits alles. Diese Gedanken sind mir wichtig, weil wir ja nicht nur im letzten, in diesem Jahr eine Konferenz durchführen in dieser Art mit Bethel, Bill und Benny Johnson, sondern weil wir das in den nächsten Jahren auch tun, mit der Absicht, uns wirklich zu marinieren oder marinieren zu lassen mit dem Heiligen Geist. Richtig einzuweichen, richtig zu marinieren. Jedes Jahr nochmal uns zu öffnen, um mehr Menschen zu gewinnen zu einem radikalen Lebensstil mit dem Heiligen Geist. Einer herzlichen Offenheit für andere Menschen, einer entschiedenen Bereitschaft, Jesus Christus als König der Könige nachzufolgen, ihm Raum zu geben und uns zu öffnen für Erweckung, Heimsuchung, Aufbruch, neues Leben in einer Zeit, wo Menschen mehr und mehr suchend sind. Ich möchte aber heute Morgen auch noch auf ein Thema hinweisen, das in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist. Und zwar würde ich sagen, es ist das Thema, sind wir fähig und bereit zu erhalten? Die größte Herausforderung für mein Leben war und ist, wirklich zu umarmen, dass Gott gut von mir denkt, dass er mir alles schenken möchte und dass er mich brauchen will. Es fällt mir schwer, weil ich immer wieder meine eigenen Schwachheiten, mein Versagen, meine Limitierungen sehe und geneigt bin, meinen Limitierungen mehr Glauben zu schenken als seinen Verheißungen. Und wenn man mich fragen würde, Martin, welches ist die größte Herausforderung für Christen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, für germanische Christen sozusagen, deutsche Christen? Dann würde ich sagen, es ist diese Leistungsbezogenheit, die so tief verwurzelt ist in unserem Leben, dass wir unseren schlechten Gefühlen über uns selbst mehr Vertrauen schenken als den Zusagen Gottes. Und zu denken, dass er uns wirklich liebt und zu umarmen, dass er das Beste will und überzeugt zu sein, dass er will mich, den Martin, brauchen und ich brauche jetzt kein Superstar zu sein, kein maximaler Kommunikator, Prediger, Theologe, Leiter, Bibelkundige, perfekter Vater, Ehemann, Gemeindeleiter, Vorbild eines Menschen, der alles kann, sondern ich darf mich selbst sein. Und das genügt. Und er schaut runter und sieht mich und sagt, Mann, du gefällst mir. Ich nehme dich. Und ich sage aber, lieber Heiland, das hast du eine schlechte Wahl getroffen, weil ich habe noch so viele Probleme und Fehler. Nimm doch einen anderen, weil bei mir wird das in die Hose gehen. Wie habe ich die Geschichte gestern geliebt, der Geschenke? Meine Liebessprache sind ja auch Geschenke. Aber ich muss euch ein Beispiel eines Geschenks geben. Das hat mich wirklich inspiriert. Aber gestern, ich habe ein Geschenk gekriegt. Das war vor ungefähr 6 Monaten. Da habe ich gesagt, oh Jesus, ich habe so viel Druck und Herausforderung und brauche so viel Disziplin und hilf mir, Gewicht zu verlieren im Namen Jesu. Einige Tage später stehe ich auf die Waage und bin 4 Kilogramm leichter. Mein Gedanke ist, etwas mit der Waage stimmt nicht. Ja, und vielleicht habe ich letztes Mal falsch gelesen. Oder ich habe Steine in der Tasche gehabt. Aber das stimmt nicht. Gut, denke ich, Jesus, wenn du es wirklich gewesen bist, gib mir in den nächsten 2 Tagen nochmal 3 Kilo. Amen. Nach 2 Tagen gehe ich wieder auf die Waage. 7 Kilo in einer Woche. Liebeszeichen Gottes. Ich habe eines gelernt durch diese Geschichte. Nicht, wie man Gewicht verliert, wie ihr denken könntet, sondern Jesus ist scheinbar, sind scheinbar auch Dinge wichtig, die gar nicht lebenswichtig sind. Und ich habe in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, 22 Kilo verloren. Das Schlimme dabei ist, muss ich auch zugeben, das Schlimme dabei ist, meine Frau hat gesagt, bete doch für mich auch. Es hat nicht funktioniert. Ich versuche immer noch herauszufinden, woran es liegen mag. Zulassen, dass die Wolke über mich kommt. Zulassen, dass Gott an mir wirkt. Zulassen, offen werden für das, was er zu geben hat. Das ist für mich ein absoluter Schlüssel für Erweckung. Im Kleinen zu lernen, ich lasse zu, dass du mich liebst. Ich lasse zu, dass deine Wolke kommt. Wie bei der Taufe von Jesus, als sich der Himmel öffnet und der Vater sagt, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ein Gottesmoment der Liebe. Und wenn wir miteinander einen ganz kurzen Schritt durch Römerbrief Kapitel 8 machen, werdet ihr sehen, dass der Apostel Paulus sich dieses Problems vollständig bewusst war. Nämlich, dass die Leser, die Menschen, die Empfänger dieses Briefes, waren es sich gewohnt, dass für geistliche Dinge nur gewisse Menschen zuständig sind, die in eine Familie geboren wurden, die das darf. Zweitens dachten diese Menschen, dass geistliches Leben abhängig ist von Leistung, die sie bringen, und die Bereitschaft, sich vollständig drittens ans Wort Gottes zu halten. Das heißt, die waren vollständig konditioniert. Es liegt an mir, ob Gott wirken kann oder nicht. Und bereits die Geschichte der ersten Wochen des Lebens der Kirche von Jesu Christi durchbrach sämtliche Vorstellungen dieser Menschen. Und eine der schwierigsten Vorstellungen für sie war, wie wir in Apostelgeschichte 8 lesen, als Philippus, als es Schwierigkeiten gab, in Jerusalem nach Samarien ging und dort das Evangelium verkündigte. Nun, Philippus ist nicht der, der einer der Jünger von Jesus war, sondern der, der als Diakon gewählt worden war und der dann in dieser Zeit der Verfolgung nach Samarien ging. Jetzt das Konzept der Juden war, die Samaritaner, die ihrerseits einen eigenen Ort der Anbetung hatten, deshalb in Johannes 4 spricht Jesus mit dieser Frau über dieses Thema, waren Menschen, die nur die ersten 5 Bücher Mose pflegt und nicht die anderen Schriften, nicht die Propheten. Für die Juden der damaligen Zeit waren die Samaritaner nicht mal würdig genug, dass sie Juden hätten werden dürfen. Heiden durften Juden werden, aber nicht Samaritaner. Die waren vollständig gebannt aus dem jüdischen Denken. Und jetzt kommt der Geist Gottes, durchbricht sämtliche Vorstellungen. Philippus erlebt Verfolgung und lässt sich vom Geist Gottes treiben nach Samarien, obwohl er von seinem biblischen Verständnis herkommend weiß, das geht nicht. und ergibt sich dem Geist Gottes hin. Und was geschieht in Apostelgeschichte 8? Die Menschen reagieren, denn auch sie warteten auf den Messias und die Verkündigung des Reiches Gottes, das denn da angebrochen sei mit dem ersten Kommen von diesem Jesus Christus, dem gesalbten Messias, passte in ihr Denken, sie umarmten die Botschaft. Und damit Jesus sicherstellen konnte, dass die Apostel das auch sehen würden, hielt er den Heiligen Geist zurück, und dann kamen Petrus und Johannes und erlebten, wie der Vater im Himmel durch Jesus sie mit dem Heiligen Geist taufte, und sie wussten, das Gesetz ist durchbrochen. Das zu akzeptieren. Das zu akzeptieren. Zu sagen, ich gehe unter diese Wolke. Ich gehe unter diese Wolke. Philippus, dieser Mann im Kapitel 8, das ist seine Geschichte, seine Chance. Philippus bleibt unter der Wolke. Und weil er unter der Wolke der Gegenwart Gottes bleibt, geschehen nicht nur interessante Dinge im ersten Teil der Geschichte, dass er über das Evangelium des Reiches Gottes spricht und Wunder und Zeichen geschehen als Konsequenz des Kerygma, der Verkündigung des Reiches Gottes. Nein, er wird vom Geist Gottes geführt nach Gaza und trifft dort den Kämmerer aus Äthiopien. Und der Geist Gottes führt ihn Schritt für Schritt. Er bleibt unter der Wolke. Und wie er unter dieser Wolke der Gegenwart Gottes bleibt, reihen sich unerklärliche Dinge aneinander. Dieser Kämmerer kommt zum Glauben. Er bleibt unter der Wolke und zack, wird er verschoben. Er bleibt unter der Glocke der Gegenwart. Und es ist, als würde Gott sagen, wer unter der Glocke der Gegenwart bleibt, für den sind keine Grenzen gesetzt, weil es nicht auf seine Leistung und sein Können ankommt, sondern alleine darauf, sich zur Verfügung zu stellen. Wir erleben Philippus dann später in Caesarea, wir erleben ihn, wie er prophezeit über Paulus und ihm mit seinen vier Töchtern, die er in der Zwischenzeit hatte, eben sagte, dass er einen schwierigen Tode sterben würde. Doch zurück noch diese zwei, drei Gedanken im Römerbrief. Römer 8. Die ersten 13 Kapitel sprechen vom Geist des Lebens. Du hast Leben, wenn du vom Geist Gottes geführt bist. Vers 10, aber wenn Christus in dir ist, dann ist, obwohl dein Leib sterben wird, ist der Geist, der dir Leben schenken wird. Und wenn der Geist, von dem Jesus vom Tod auferweckt wurde, in dir wohnt, dann wird er auch dir Leben geben. Der Geist des Lebens. In Kapitel 8, Verse 14 bis 17 geht es um die Adoption. Denn die, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den du erhalten hast, macht dich nicht mehr zum Sklaven, dass du dich wieder fürchten müsstest. Nein, den Geist, den du empfangen hast, brachte dir die Adoption in die Sohnschaft hinein. Und die Leser des Wortes Adoption dieser Zeit wussten, was das bedeutete. Einer der Kaiser in der damaligen Zeit war nur Kaiser des Römischen Reiches geworden, weil er adoptiert worden war. Durch ihn sagen wir, aber Vater. Und der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir auch an seinem Leid teilhaben, damit wir auch in seiner Herrlichkeit teilhabend sind. Der Geist der Adoption. Und das letzte, Verse 18 bis 30. Der Geist der Herrlichkeit, der über alle Schwachheit hinweggeht. Und so ist die große Herausforderung für uns heute. Sind wir bereit, dem Geist des Lebens, der Geist der Adoption, von dem Geist der Herrlichkeit Gottes Raum zu geben? Bin ich bereit, mich zu öffnen? Bin ich bereit zu sagen, Herr, ich baue auf dich. Ich möchte mich öffnen, damit Europa Erweckung erleben kann. Ich möchte einer dieser Menschen werden, die offen sind, in die Welt hinauszugehen, um in der Kraft des Geistes zu erleben, dass Millionen zum Glauben kommen. Ich bin bereit, und vielleicht ist heute Morgen jemand hier in diesem Raum und du wirst 10 Millionen Europäer zu Jesus führen. Und Gott ist daran, dich vorzubereiten. Vielleicht sitzt in diesem Raum der zukünftige deutsche Bundeskanzler oder ein Schweizer Bundesrat und du wirst sagen, und alles, was ich in meinem Leben tue, um Christi willen, damit die Welt erkennt, wer er ist. Und wenn du sagen möchtest in diesen Tagen, ich will mich öffnen, meine Vorstellungen zur Seite legen, Jesus, so wie du willst, nicht wie ich will, ich möchte Erweckung in Europa und ich möchte mich hingeben für Erweckung und du das aufrichtig wirklich sagen kannst, dann stehe jetzt auf und ich möchte den Geist einladen, dass du dafür bevollmächtigt wirst. Und wenn du das nicht willst, gib dich dem Gruppendruck in diesem Raum nicht hin, sondern sagst du mit deinem Sitzen, sagst du nicht, ich bin Gott ungehorsam, du sagst nur, ich bin noch nicht bereit dazu.